Bei mir ist jetzt Clemens Fischer, Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität zu Köln. Herr Fischer, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, weitere Patriot-Raketen sollen jetzt an die Ukraine gehen und Deutschland soll mit dabei sein in diesem sogenannten Deal, soll eben diese Systeme in den USA kaufen. Kann man sagen, aus Sicht der USA, das ist ganz gut eingefädelt?
In den Augen Trumps ein perfekter Deal. Die Deutschen und Norweger, wer immer auch mitspielt, kann seinen normalen Patriots, die man schon hat, weitergeben. Die Ukraine kauft dafür neu in den USA ein. Die geben die schon instand befindlichen und bekommen ganz neue und dafür das Geld. Also an sich für Trump der Deal, den er braucht.
Aber inwieweit ist das nun eine Kehrtwende, die da Trump vornimmt gegenüber Russland?
Eine typische Trump-Kehrtwende, also eigentlich eine und doch keine. Er bleibt bei seiner Linie, das heißt, er liefert direkt nichts in die Ukraine, er lässt es bezahlen und er greift auch Putin nicht direkt an, sondern seine Verbündeten mit der Drohung um Strafzöllen. An sich eine Stärkung der Ukraine im Verteidigungsbereich, aber dabei bleibt es auch.
Die Drohung mit Strafzöllen für 50 Tage, jedenfalls gibt es diese Strafzölle erstmal nicht. Da kann sich Putin überlegen, wie er nun weiter vorgeht. Vielleicht eben auch mit seinen Allianzpartner China vor allem. Was erwarten Sie? Welche Reaktionen erwarten Sie eventuell aus Peking?
Ich glaube, dass Peking sicherlich die Russen darauf drängen wird, diese 50 Tage nicht völlig unverstrichen durchgehen zu lassen. Das heißt, dass man auf jeden Fall den Verhandlungstisch suchen kann. Das heißt nicht, dass man von russischer Seite irgendwie nachgeben müsste. Und bis dahin kann Moskau das tun, was es bisher tut, die Ukraine eigentlich sturmreif schießen.
Der US-Präsident hat nun auch gesagt, dass er eventuell Offensivwaffen mit größeren Reichweiten als je zuvor liefern möchte. Mit denen könnte die Ukraine dann die russischen Waffenfabriken angreifen, weit hinter der Front zerstören, selbst Moskau erreichen. Das wäre dann wirklich ein Kurswechsel. Was bedeutet das allerdings dann wiederum im Umkehrschluss für unsere Sicherheit hier in Europa?
Das wäre eine Eskalation des Kriegs und in diesem Fall könnte man sogar davon ausgehen, wenn die Ukraine diese Waffen nicht selber bedienen kann, sprich die Zielkoordinaten benötigt und vielleicht auch beim direkten Abschuss eine Unterstützung körperlicher Art braucht, dass man dann sagt, das ist eine Art Kriegseintritt. Ich glaube daher, so weit wird es weder Trump kommen lassen wollen, noch Putin. Und wenn, müsste man einen Weg finden, auch hier noch einen Ausweg zu sehen. Für uns ist die Lage eindeutig, wenn wir das Fenster nicht nützen, aufzurüsten, dann wird Europa in den nächsten paar Jahren sehr, sehr blank dastehen.
Und wir haben dieses Bedrohungsszenario schon lange immer wieder auch eingeschätzt, zusammen mit Ihnen. Wie steht denn Europa aktuell da überhaupt? Und im Ländervergleich, wie kommen wir denn, wenn wir Noten vergeben wollten, etwa bei der Rüstung, der Aufrüstung voran?
Es gibt den Global Firepower Index, der an sich sehr verlässlich ist und der zeigt uns, dass zum Beispiel die Schweiz, die, ich habe es mir aufgeschrieben, auf Platz 17 dasteht, bei weitem mehr investiert in seine Verteidigung als die meisten NATO-Mitgliedstaaten. Es ist führend natürlich die USA, es ist Russland, es ist China, dann kommt lang nichts und dann kommt erst das Vereinigte Königreich als der Europäer, der wirklich investiert. Unser Problem ist, wir haben sehr, sehr viel in Personal investiert, das sind Friedensarmeen, aber eben wenig in Rüstung, wenig in Kampfgruppen und das macht sich jetzt leider sehr, sehr teuer bezahlen. Wir müssen eben mehr hineinpumpen, um überhaupt den Status zu erreichen, den zum Beispiel Russland derzeit hat.
Ist Deutschland schon Führungsnation innerhalb Europas oder überlassen wir diese Rolle vorerst noch den Franzosen und den Briten?
Gut, da muss man die Antwort, glaube ich, differenzieren. Zum einen, es sind zwei Atommächte, die Sie angesprochen haben von draußen, Frankreich und das Vereinigte Königreich, und die werden immer eine ganz andere Rolle spielen als eine rein konventionelle Armee. Wenn es ums Geld ausgeben geht und bereitstellen, da hat Deutschland definitiv eine Führungsrolle übernommen, die jetzt auch diesen Zugwagen-Effekt ausführt, dass die anderen nachziehen müssen, weil Deutschland vorgelegt hat. Das Problem ist, und das ist auch von vielen Kollegen angesprochen worden und Kolleginnen, wir müssen erst mal bestellen und dann kommen erst die Waffen. Das heißt, kurzfristig ändert sich weder für die Ukraine etwas noch für Europa in seiner Abwehrfähigkeit.
Muss Deutschland zustimmen in der Frage Eurobonds, um den anderen europäischen Ländern, auch teilweise den höher verschuldeten südeuropäischen Ländern, zu helfen, auch hochzurüsten?
Ich glaube, wenn man diese Frage da der Eurobonds, die gemeinsame Verschuldung auf europäischer Ebene, damit verquicken wir, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, denn hier werden einige Nettozahler dann sehr, sehr früh auf die Bremse steigen. Und ich glaube, es wäre, das ist meine private Meinung, nicht besonders intelligent, Verteidigung mit der Frage von Eurobonds zu verquicken. Wenn man es auf den Verteidigungssektor beschränken würde, so wie auch bei Covid, und sagt, hier nimmt man gemeinsame Schulden auf für die gemeinsame Verteidigung, also zweckgebunden, dann wäre das vielleicht denkbar. Aber wenn man Eurobonds als generelles Mittel für Schuldenaufnahme sieht, dann sehe ich vor allem hier in Deutschland sehr, sehr große Opposition hochkommen.
Was würden Sie einem Spanier oder einem Portugiesen sagen, der vielleicht die Meinung vertritt, was schert mich der Ukraine-Krieg, das ist so weit weg?
Da würde ich dann die Landkarte nehmen und mal sehen, dass man auch Spanien und Portugal sehr wohl mit Raketen treffen kann. Und zu glauben, wenn man auf der Halbinsel lebt, dass man nicht angegriffen werden kann. Körperlich vielleicht nicht, aber die Folgen würden auch für Spanien und Portugal katastrophal sein, wenn in Europa wieder Krieg ausbricht. Und daher glaube ich, dass das eine These ist, die auch die Spanier und Portugiesen sich gut überlegen sollten.
Professor Clemens Fischer, herzlichen Dank.
Danke.